Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Thema dieses fünften und letzten Abends lautet: Was habe ich von einem Leben mit Jesus? Dazu hinführend eine kleine Geschichte, eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich habe das schon zwei, dreimal angedeutet. Ich bin Jäger, begeisterter Jäger, bin demzufolge auch viel auf Jagd. War vor einigen Jahren eingeladen von einem Freund von mir, Jagdfreund, der sehr vermögend ist, große Jagd drüben im Osten hat. Der hatte mich eingeladen, aber auch dann seine Geschäftspartner. Große Jagd mit über 50 Leuten, die da gejagt haben, hat ein ganzes Hotel für uns gemietet gehabt. Morgens, als dann losgehen sollte, hatten wir Frühstück. Ich habe mich da dann am Buffet bedient und dann setzte ich mich an so einen Tisch. Da saßen drei andere Jäger, die waren auch eingeladen. Keiner kannte den anderen. Wir saßen so bei Tasse Kaffee und unserem Brötchen, die wir geschmiert hatten. Und dann nahm der eine von den anderen drei die Initiative in die Hand und dann stellte er sich vor, sagte seinen Namen und dann sagte er: Ich bin CEO bei einer Bank im Oldenburgischen, damit wir schon mal direkt wussten, wer er war. Also Vorstandsvorsitzender von so einer Bank da, also richtig was in der Wirtschaft. Und der Nächste machte direkt weiter, sagte dann auch seinen Namen und auch, was er machte. Er war Head of Finance in einem Automobilzuliefererbetrieb. So, und der Dritte, der da saß, der machte das Spiel auch mit halt, ne? Der sagte dann: Ja, ich bin Director of Business Development. Keine Ahnung, was das genau ist, aber das ist ja heute so, wenn du irgendwas machst, musst du ja einen amerikanischen Titel oder sonst was haben. Jetzt war ich derjenige, der an der Reihe war. Jetzt kannst du natürlich nicht sagen, ich bin hier Pastor in der Bremisch-Evangelischen Landeskirche. Da bist du ja so der kleine Muck um die Ecke. Habe ich gedacht, ja, was die können, kann ich auch. Habe ich gesagt, ich bin PR-Manager im größten Betrieb der Welt. Oh, hat er gefragt, der eine, bei Microsoft? Ich sage, nee, unser Betrieb ist größer. Google? Nee, habe ich gesagt. Dann habe ich das aufgelöst. Habe ich gesagt, ich wäre eben Pastor. Und ich würde eben PR machen für die Sache des Evangeliums. Und wie gesagt, das ist ja nicht falsch. Also es war zwar ein bisschen verdorben da, so ein bisschen die da so ein bisschen ja vorzuführen halt in all ihrer Eitelkeit, mit all ihren Titeln halt. Aber im Prinzip ist das genau die Aufgabenbeschreibung eines Pastors. Der dafür zu sorgen, dass Menschen dafür begeistert werden, was Gott für sie getan hat. Dass man denen sagt: Mensch, was hat man denn von so einem Leben mit Jesus? Und das will ich genau jetzt machen in dieser Predigt. Ich will heute Abend mal richtig PR machen. Public Relations, öffentliche Werbung für unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und an den anderen vier Abenden habe ich jeweils immer ein Bibelwort mitgebracht, unter das ich diesen Abend dann jeweils gestellt hatte. Aber wenn man über Jesus Werbung machen will, da muss man so viel mitbringen. Ich habe heute fünf Bibelworte mitgebracht. Die werde ich euch im Einzelnen immer wieder zeigen halt. Ich werde über fünf Punkte sprechen. Was wir davon haben, von einem Leben mit Jesus. Erstens möchte ich sprechen über das hundertfache Vergelten von Gott. Das ist das Unwichtigste. Damit geht es los, vom Kleinsten bis zum Größten, bis zum Letzten. Das ist das Wichtigste. Ich werde zweitens sprechen von dem Trost, den wir bei Gott haben. Ich werde drittens sprechen über die Vergebung Gottes. Ich möchte viertens sprechen über die Hilfe Gottes. Und fünftens sprechen über das ewige Leben bei Gott. Bevor ich das aber machte, möchte ich auch noch einmal beten halt und Gott um Segen bitten, damit das, was ich euch gleich sage, von der Schrift her wirklich in eure Herzen fällt. Dass diejenigen, die bei Jesus sind, die den Heiligen Geist haben und wiedergeboren sind, Nachfolger unseres Heilandes sind, sagen: Wow, das ist so super, dass ich Nachfolger bin. Aber dass vor allen Dingen diejenigen unter uns, die jetzt hier sind und an den anderen Orten zugeschaltet sind, dass sie sagen: Heute Abend treffe ich die Entscheidung. Das ist ja so fantastisch. Ich muss mit Jesus gehen, ich muss ihm nachfolgen. Und dass das passiert und geschieht, dafür wollen wir beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns heute Abend hier in deinem Haus und an den anderen 15 Orten und am Internet versammeln dürfen unter deinem heiligen, lebendigen Wort, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns darüber Gedanken machen dürfen, was es bringt, mit dir zu leben, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jedem Einzelnen, wie er gekommen ist, an die verschiedenen Orten, wie er zugeschaltet ist im Internet, Herr, das nochmal ganz neu groß machen wollest oder, wenn er dir noch nicht nachfolgt, erstmalig ganz, ganz deutlich schenkst einfach und erläuterst, was es bedeutet, dich zum Herrn zu haben, dir nachzufolgen. Aber dass das eben passiert, dass Menschen das erkennen und dass sie dann ihr Leben wirklich dir geben, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. So, da wollen wir mal Public Relation machen. Fünf Punkte. Wir fangen an mit dem ersten. Was habe ich von einem Leben mit Jesus? Das erste, das hundertfache Vergelten von Gott. Bibelstelle, die ich mitgebracht habe, ist Matthäus 19, Vers 27 bis 29. Denn diese Frage danach, was bringt denn das eigentlich, die stellt Petrus. Da lesen wir in diesen drei Versen. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Das sind drei Dinge, die hier gesagt werden von Jesus. Erstens, wir werden beim zweiten Gericht, da haben wir ja am zweiten Abend drüber gesprochen, beim zweiten Gericht mit zu Gericht sitzen, da sind wir nicht angeklagt, da sind wir mit Richter. Das ist das eine, große Gnade, große Ehre. Zweite, er spricht vom ewigen Leben. Da komme ich gleich im letzten Punkt dieser Predigt zu. Aber er spricht auch vom 100-fachen Vergelten. Und darüber möchte ich bei diesem Punkt sprechen. 100-faches Vergelten. Und da möchte ich mit euch über Renditen sprechen. Denn eine ganze Reihe von euch, die beschäftigen sich ja mit Renditen. Was bringt's denn, wenn ich mein Geld zur Volksbank schleppe oder zur Sparkasse und leg's da an? Kriegst du 1,5%, wenn du es auf mehrere Jahre anlegst. Wenn du es dem deutschen Staat gibst halt, kriegst du derzeit etwa so 2,4% für 10-jährige Staatsanleihen. Aber jeder, der euch ein bisschen sich auskennt mit Finanzen, bei etwa 9% Inflation, die wir so im Schnitt hatten in den letzten Monaten halt, selbst wenn du 2,5% kriegst, ist da immer noch ein Delta von 6,5%. Das heißt, du machst richtig nasse. Kriegst nichts für dein Geld. Das ist die große Schwierigkeit. Wir haben ja Inflation. Renditen, das sind wir ja alle so ein bisschen mit dabei. Ich denke, der ein oder andere von euch hat auch Aktien. Ich habe auch so ein paar, also kein großes Vermögen. Aber ab und an kaufe ich mir dann mal so 2, 3 Aktien. Und ein guter Freund von mir, der wirklich auch sehr clever ist halt, der gibt mir dann schon mal den ein oder anderen Tipp. Ist auch ein ganz hoher Bankmanager halt. Und vor einigen Jahren, fast schon ein Jahrzehnt, da ging irgendwann Twitter an die Börse. Und 3 Tage vorher rief der mich an und hat gesagt, Olli, ich kann dir nichts versprechen. Aber die Sache ist heiß. Da solltest du reingehen. Das kann ich dir empfehlen. Ich habe es selber auch gemacht. Wenn du noch ein paar Mücken locker hast, steck die da rein. Ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Und überlegt, ich habe auch keine Ahnung von, was weiß ich hier, diesen ganzen sozialen Plattformen und davon Twitter gar kein Thema. Ja, habe ich überlegt, habe ich gedacht, nee, mache ich besser nicht. Ja. Hab aber dann, das war mein Fehler, als die dann an die Börse gingen, geguckt, wie sie sich entwickelt haben. Soll man nicht machen. Wenn man nichts kauft, besser nicht reingucken. Also, das ging dann los. Twitter wurde rausgegeben mit $26. Also wenn ich die gezeichnet hätte, wenn ich da 100 Aktien gekauft hätte eben für $2,600, dann ging die innerhalb von wenigen Minuten hoch bis auf $45. Der hätte innerhalb von 2 Stunden 80% Gewinn gemacht. Da habe ich mich schon ein bisschen geärgert. 80% Gewinn. Wo kriegst du denn sowas? Wahnsinn. Hätte ich doch mal in dem Fall auf den Tipp meines Freundes gehört. Aber das muss man eben auch ehrlicherweise sagen, das sagt er auch immer, garantieren kann ich ja nichts. Hätte auch sein können halt, naja, nicht $26, die werden von 26 runter auf 24 oder auf 20 gerutscht. Nobody knows. Das ist ja so eine Sache mit den Renditen, kann einem keiner garantieren. Aber 80%? Jetzt müssen wir noch mal gucken, wovon hier Jesus spricht. 100-faches Vergelten. Ich weiß nicht, wie gut ihr in Mathematik gewesen seid, aber für den einen oder anderen, der vielleicht nicht ganz so aufgepasst hat, will ich das nochmal deutlich machen, was das Wort Gottes sagt. Wir reden hier nicht von 100%. Also 100% sind schon gigantische Verzinsungen. Also wenn euch einer 100% garantiert, vorsichtig sein. Also ihr wisst so, 5% Verzinsung, also du gibst 100 Euro, nach einem Jahr hast du 105 Euro. 100% Verzinsung, du gibst 100 Euro, hast nach einem Jahr 200 Euro. Wahnsinnsrendite. Aber davon spricht Jesus hier nicht. Der spricht nicht von 100%. Er spricht von 100-fach. Das heißt, um jetzt mal im Pekuniären, im Geldgeschäft zu bleiben, du bringst 100 Euro und kriegst 10.000 zurück. Wenn euch das irgendein Geschäftsmann garantiert, da wisst ihr, da ist was nicht ganz sauber. Aber hier garantiert es der lebendige Gott. Er sagt, ihr bekommt alles, was ihr einsetzt, fürs Reich Gottes, 100-fach vergolten. Wenn ihr irgendwas tut, in Dienst in der Gemeinde, wenn ihr nochmal die Extraschicht als Pastor fahrt, Egal, was ihr macht, ihr kriegt es 100-fach vergolten. Und es ist nicht ein deutscher Finanzminister, es ist nicht die Deutsche Bank, es ist nicht irgendein findiger Anlageberater, es ist Jesus Christus selber, der das garantiert. Und ich darf euch heute das allen noch einmal ins Gedächtnis rufen. Ihr kriegt alles, was ihr investiert, in der Nachfolge 100-fach vergolten. 100-prozentige Sicherheit für die 100-fache Vergeltung. Das ist eine Rendite. Wenn wir in 100 Jahren alle tot sind, wir alle wiedergeboren sind, sind wir alle im himmlischen Jerusalem, dann sehen wir uns da wieder. Da wird keiner von euch auf mich zukommen und wird sagen, tja, Olli, damals Ende März 2023, da hast du aber mal richtig da auf den Busch geklopft und für Jesus Werbung gemacht. Das war ja ein bisschen dolle. Das werdet ihr sicherlich nicht sagen. Was ihr sagen werdet, war, warum hast du nicht noch mehr Druck gemacht? Du hast davon 100-fach gesprochen. Mann, ich habe da gesessen in den Reihen. Ich war zugeschaltet. Das hättest du mir noch mal ein bisschen deutlicher machen müssen halt. Ich war doch nur fixiert auf das Irdische halt, nicht? Mein Haus, meine Karriere, mein Vermögen halt, nicht? Und ich habe alles nur für meine Familie, für den nächsten Urlaub halt, nicht? Mensch, da hättest du es noch mal deutlicher sagen müssen. Dann hätte ich doch mehr investiert. Deshalb noch einmal ganz deutlich. 100-fache Vergeltung dessen, was ihr einsetzt. An Geld, Zeit, Liebe, Barmherzigkeit, alles, was ihr ins Reich Gottes einbringt. Dieser Gott lässt sich nichts schenken. Manches erleben wir in dieser Welt sogar schon. Könnt ihr mit gestandenen Christen sprechen, wie wunderbar das ist und wie du gesegnet wirst. Aber allerspätestens im himmlischen Jerusalem ist dann die Auszahlung. Ich weiß, dass einige hier sitzen, auch an den Geräten sind, die haben so eine versteckte Angst, es eines Tages zu bereuen, wenn man sich richtig investiert hat. Ich garantiere euch, die ihr Jesus nachfolgt, ihr werdet bereuen, dass ihr Angst hattet. Ihr werdet bereuen, dass ihr Angst hattet, nicht mehr investiert zu haben für unseren Herrn und Heiland. Denn das, was hier gesagt ist von Jesus Christus, ist die Wahrheit. Ihr bekommt es 100-fach alles vergolten. Und das ist der erste Punkt nochmal und das ist das Kleinste. Aber damit fangen wir an. Was habe ich von einem Leben mit Jesus? Die 100-fache Vergeltung. Das Zweite, was habe ich von einem Leben mit Jesus? Den Trost Gottes. Da habe ich ein Wort mitgebracht aus Johannes 14. Da sagt Jesus, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir haben einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und Jesus, als er in den Himmel gefahren ist, hat kurze Zeit später die allgemeine Ausgießung des Heiligen Geistes geschenkt zu Pfingsten. Und seitdem kann jeder, der sich Gott öffnet, der sein Leben ihm gibt, den Heiligen Geist bekommen. Zu einem Kind Gottes werden. Und nur der ist auch Kind Gottes, nicht derjenige, der Mitglied in irgendeiner Kirchengemeinde ist oder in irgendeiner freien Gemeinde. Da hilft auch die Taufe nicht. Kind Gottes zu werden, brauchst du den Heiligen Geist, um wiedergeboren zu sein. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du vor allen Dingen eins, Trost. Denn das ist das, was der Heilige Geist tut. Übrigens, im Griechischen, das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben, ist der Name des Heiligen Geist Paraklet. Deshalb heißt es hier auch der Tröster, der Heilige Geist. Parakaleo heißt trösten. Und wenn du den Heiligen Geist hast, hast du Trost. Und wir fragen ja danach, was haben wir denn davon, wenn wir Jesus haben, wenn wir ihm nachfolgen? Dann haben wir Trost. Und das Gute ist, wir alle, die wir hier sind, wir sind trostbedürftig. Ich, ihr hier in Köln, an den Geräten, an den anderen Orten, die dort zugeschaltet sind, aber auch all diejenigen, die über das Internet jetzt zugeschaltet sind, ihr alle seid trostbedürftig. Ihr hattet schon Situationen, wo ihr Trübsalserfahrungen gemacht habt, wo Leid da gewesen ist. Und ihr werdet Leid erfahren und in Trübsale hineingehen. Bei dem einen ist es die Arbeitslosigkeit, das Scheitern einer Beziehung oder der Ehe, eine lebensgefährliche Krankheitsdiagnose, das Scheitern in der Prüfung oder irgendeiner beruflichen Anforderung, die Ehelosigkeit, die Probleme mit den Kindern, ein tiefer seelischer Kummer. Das, was uns in Tiefen des Lebens hineinführt, ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber eins ist sicher, wir alle erleben das, haben es schon erlebt und werden es auch noch erleben. Und ich bin jetzt 30 Jahre Seelsorger, den Satz habe ich schon ganz häufig gehört. Herr Latzel, das hätte ich nie gedacht, dass mich das mal trifft. Dass meine Ehe scheitert. Nach 30 Jahren. Wir waren immer das Top-Ehepaar. Und dann brennt sie mit dem Nachbarn durch. Das hätte ich nie gedacht, dass ich mal gekündigt werde, dass ich arbeitslos wäre. Ich war immer der erste Mann. Ich war immer da, immer beliebt, immer alles. Und dann setzen die mich mit 55 auf die Straße. Diese Dinge, die erleben wir immer wieder, diese Tiefen, wo wir denken, ja, andere trifft es doch mit der Krebsdiagnose. Andere sind betroffen, wenn sie ihr Geld verlieren. Aber ich doch nicht. Aber ihr dürft wissen, früher oder später erwischt alle uns tatsächlich diese Situation, dass wir ins Leid, dass wir in Trübsal geführt werden. Das Gute dabei ist, wenn wir da drin sind, haben wir einen guten Hirten, der uns als Tröster zur Seite steht. Und alle, die Christen sind, die den Heiligen Geist haben, wissen jetzt, wovon ich spreche. Ja, auch für uns ist das schwer, wenn das Kind stirbt. Ja, für uns ist das auch schwer, wenn wir arbeitslos werden. Aber dann sind wir nicht im Nichts. Wir haben jemanden, den lebendigen Gott, und der ist als Tröster im Heiligen Geist bei uns und hat Trost. Ich habe das schon mal in den Abenden gesagt, ich war 10 Jahre Notfallseelsorger und ich habe den Unterschied erlebt, wo ich Menschen furchtbare Botschaften bringen musste. Die einen, die hatten Trost, weil sie zu Jesus gehörten. Und die hatten etwas in ihrer tiefsten Tiefe ihres Lebens, woran sie sich noch festhalten konnten. Und die anderen hatten nichts, gar nichts. Und dann war das schreiende, furchtbare Elend. Gott sei Dank, wenn wir Jesus haben, haben wir seinen Geist und haben Trost. Vor einigen Jahren war das Jahreslosung. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich habe eine fantastische Mutter gehabt und ich hoffe, ihr hattet alle auch wenigstens eine halb so gute Mutter, wie meine es war. Wenn es mir früher als Kind nicht gut ging, ich war beim Rollerfahren auf die Straße gefallen, Knie war offen oder irgendwas anderes war passiert, oh, geweint, nach Hause gelaufen zur Mama und da habe ich mich bei dir auf den Schoß gesetzt halt, da hat mich in den Arm genommen, mir ein Küsschen gegeben halt. Das Knie hat immer noch geblutet. Aber dann ging es mir gut. Da war meine Mama da, die mich getröstet hat. Heute kann ich mich nicht mehr auf den Schoß meiner Mutter setzen. Die ist alt, 85 Jahre alt, liegt im Bett, ist pflegebedürftig halt. Aber ich habe einen Gott, zu dem ich kommen kann. Und der noch viel mehr Trost für mich hat, als es meine gute und tolle Mutter gehabt hat. Und das ist etwas, ich weiß nicht, wie Menschen ohne das leben können. Das ist so etwas Starkes, so etwas Wunderbares. Das erlebt zu haben, aber auch zu wissen für die Trübsale, für die Leidenserfahrungen, die kommen. Ich habe Trost, er ist da, mein Tröster. Und da müssen wir nicht allein hinein in das Leid, das kommen wird. Das ist stark, das ist wunderbar. Und jetzt kann man ja sagen, ja, der Latzel muss das ja erzählen halt, der steht ja da vorne, der muss ja PR machen halt. Einmal haben die den eingeladen halt, nicht? Da sitzen jetzt die Pastorenriege, die gucken genau hin, macht er auch alles richtig, ne? Das so. Das andere ist, der kriegt ja von der Landeskirche Haufen Geld bezahlt, der muss ja für Jesus Werbung machen halt. Wisst ihr, das Gute ist, nicht nur, dass ich oder die Pastoren dieser Gemeinde das euch sagen, unsere schärfsten Kritiker sagen uns das. Also sie sagen ganz viel Schlechtes und Schlimmes und Unwahres über uns. Aber bei manchen Dingen, da kommen sie genau auf den Punkt. Also Friedrich Hegel, Christentum sagt, er ist eine Trostreligion. Recht hat er, ganz genau. Wenn du verstanden hast, wer Jesus ist und wenn der Heilige Geist bei dir ist, dann hast du tatsächlich Trost. Karl Marx, die Kirche vertröstet den Menschen. Nicht, da wollte er so anklagen, weil man muss das ins Diesseits runterbringen. Nein, genau das macht die Gemeinde Jesu Christi. Die tröstet die Menschen mit dem, was sie hat, der Trost, der gegeben ist durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Also wie gesagt, nicht nur die Pastoren, die Profi-Christen erzählen, dass die Prediger, auch unsere Gegner. Da können wir uns darauf verlassen. Hier in der Bibel steht es auch drin. Er ist der Gott allen Trostes, heißt es, der Gott allen Trostes. Es sind vielleicht Leute hier, die sagen ja, wie kriege ich denn dann diesen Trost? Wie funktioniert denn das dann mit dem Heiligen Geist? Wenn du noch nicht in der Nachfolge stehst, wenn du noch nicht bei Jesus bist. Nun, dann musst du Jesus dein Leben geben, dann musst du den Heiligen Geist in dein Leben einladen, dann kommt er in dein Leben und dann musst du nach dem leben, was hier drin steht. Und dann kannst du dich auf das verlassen, was hier drin steht. Und dann wirst du sehen, wie dir das Wort Gottes den Trost im Heiligen Geist schenkt. nicht meine Idee, so steht es in der Bibel. Ich lese mal zwei Bibelverse dazu fort. Ne? Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Oder Römer 15 heißt es, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch den Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Das ist was Starkes. Wenn wir Trost brauchen, dass wir die Bibel nehmen und den richtig abholen können und der Heilige Geist uns dann offenbart. Und ich gebe dann immer wieder so als Seelsorger so drei Trostpsalme mit. Also wenn du jetzt richtig in einer Leitsituation bist und wenn du jetzt sagst, Mensch, ich brauche diesen Trost, den möchte ich haben, kriegst du jetzt deine Trostmedizin von mir. Psalm 23, Psalm 46, Psalm 91. 43, 46, 91. Morgens, mittags, abends, die nächsten zwei Wochen, immer. Morgens lesen, mittags lesen, abends lesen. Um das Glauben, was da dran steht, halt zu sagen. Und dann wirst du sehen, wie deine Situation sich ändert. Nicht, weil vielleicht irdisch etwas anders geworden ist. Nein, weil der Heilige Geist über das Wort zu dir kommt und eine andere Realität schafft, eine andere Realität als die Wirklichkeit, in der du dich befindest. Und das ist Trost halt. Und das haben wir davon, wenn wir Jesus haben. Und hast du Jesus nicht, dann hast du das nicht. Da musst du mit all deinem Leid, mit all deinem Elend, mit all deiner Trübsal alleine fertig werden. Gott sei es gedankt, haben wir Jesus Christus, haben wir den Heiligen Geist, dass wir Trost haben können. Ich habe nicht nur eine wunderbare Mutter, ich habe auch eine fantastische Schwiegermutter. Die hat aber einen entscheidenden Fehler, die ist nicht gläubig. Versuch immer an die ranzukommen, aber ist schwierig. Eine sehr engagierte Frau, in der Politik Brandenburgs unterwegs gewesen, halt auch Auszeichnungen vom Land Brandenburg gekriegt, alles ist sehr engagiert für andere Leute da, also wirklich eine ganz, ganz anständige, wunderbare Frau. Und einer, er hat eine Freundin und die hatte ein Kind, eine Tochter, die Tochter ist gestorben an Krebs. Dann hat sie versucht, die zu trösten, ist mit der nach Sylt gefahren, wollte die aufbauen, Woche Urlaub halt, als sie wiederkam, habe ich sie angerufen, ich sage, nun, wie ist es gewesen, Birgit? Sagt die, furchtbar, ich konnte dir nichts geben. Und dann sagt die zu mir, sie ist nicht gläubig, da habt ihr, sie meint, die Christen, ist ja einfacher. Ihr habt ja was, an dem ihr euch festhalten könnt, wenn ihr ins Leid geht. Und da hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Habe ihr dann natürlich auch gesagt, dass sie das auch haben kann. Aber genau das stellst du fest. Was willst du denn jemandem sagen, wenn er seine Tochter verloren hat? Und du hast Jesus nicht. Das ist trostlos. Da ist nur noch das Elend. Aber wenn du Jesus hast, dann gibt es Hoffnung selbst in diesen furchtbaren Situationen. Dann haben wir Trost und das ist das Wunderbare, was wir haben, wenn wir ihm nachfolgen. Ein drittes, was wir haben, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ein Leben mit ihm verbringen, dann haben wir die Vergebung Gottes. Ich habe eben gesagt, den zweiten Punkt, wir sind alle einig da drin und eins, alle Menschen, dass wir trostbedürftig sind. Und wir haben noch eine andere Sache, in der wir genau gleich sind. Wir brauchen alle die Vergebung Gottes. Wir sind unterschiedlich groß, unterschiedlich klein, haben unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliches Geschlecht, halt der eine hat viel Geld, der andere wenig Geld. Da unterscheiden wir uns in so vielen Dingen. Aber in der Sache sind wir alle gleich. Wir sind alle, so sagt es die Bibel, Sünder. Wir machen alle permanent Dinge falsch. Und zwar sowohl diejenigen, die Christen sind, wie die Nicht-Christen halt. Ne? Du kannst nicht nicht sündigen. Das funktioniert nicht. Du bist und bleibst Sünder. Und mit dieser Sünde und ob dieser Sünde kannst du vor dem lebendigen Gott nicht bestehen. Keine Chance. Du kannst dich bemühen, das beste Leben zu führen. Du kannst dein ganzes Geld den Armen geben. Du kannst hingehen, auch keine schlechten Worte mehr zu anderen sagen. Du kannst dich bemühen, was du willst halt. Du wirst Sünder bleiben. Du hast immer Sünde in dir. Nicht meine Idee, so sagt es die Bibel. Bitte immer alles nachprüfen, was ich sage, auch was andere Pastoren sagen. Immer an der Bibel verifizieren. Ich habe ein Wort mitgebracht, das belegt. 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist Jesus, ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Das ist das Wunderbare. Wir, die wir Sünder sind, die wir ein Leben haben voller Schuld und Vergehen. Wir dürfen Vergebung bekommen bei Gott. Und zwar dort am Kreuz von Golgatha. Also nicht bei diesem Holzbalken hier drin, sondern das ist ja nur symbolisch, sondern an dem Kreuz, was Jesus Christus vor knapp 2000 Jahren auf sich genommen hat und an dem er den Tod erlitten hat, auf Golgatha. Da ist die Vergebung Gottes. Und das ist das ganz, ganz Große. Das ganz, ganz Große, dass wir wissen dürfen, ob unsere Schuld, ob unsere Sünde gibt es eine Rettung bei ihm. Aber man muss anders auch rum sagen, ohne ihn kommst du eines Tages, wir haben davon gesprochen, sind zwei Gerichte, das erste Gericht ist auf Golgatha gelaufen, das zweite ist am Ende der Zeiten, kommst du vorhin ins Gericht und hast du keine Chance. Dann wirst du ob deiner Sünde verurteilt zur ewigen Verdammnis in die Hölle. Punkt. Aber das möchte Gott nicht. Und deshalb unterbreitet er immer und immer und immer wieder das Angebot seiner Rettung, die er für uns erwirkt hat, auf Golgatha. Dass er uns die Schuld und Sünde vergibt. Und dazu brauchen wir nur ein Ja zu Jesus zu finden. Ihm sagen, Herr, ich bin Sünder. Ich brauche deine Vergebung und bitte wasch mich rein mit deinem Blut. Und wenn wir das gläubigen Herzens sagen, dann nimmt er alle Sünde weg, die wir bis dahin getan haben. Und auch wenn wir dann zukünftig in Sünde fallen, dann können wir immer und immer wieder unter das Kreuz kommen und wir kriegen die Vergebung unserer Schuld. Ganz einfach. Wir müssen nur kommen. Wir müssen unser Leben nur Jesus öffnen und seinen Geist in uns lassen und uns von seinem Blut reinwaschen lassen. Ich weiß, dass diejenigen unter uns, die heute hier sind, zugeschaltet sind, die noch nicht an Jesus glauben, hiermit Probleme haben. Das ist ein Kennzeichen des Weltmenschen. Nochmal, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selber, das ist dann der Teufel, der uns dann betrügt, und die Wahrheit Jesus nicht in uns. Der Weltmensch, der guckt so auf sein Leben und sagt, ich bin eigentlich ganz in Ordnung. Ah, die ein oder andere Notlüge, das ein oder andere Betrügen bei der Steuer und die zwei, drei Mal, wo ich meine Frau betrogen hatte, hatte ich aber nicht mitgekriegt, ich finde mich ganz in Ordnung. Und dann stellt man sich so den Freifahrtschein aus. Aber wisst ihr, unser Gott ist, was Sünde angeht, knallhart. Da kennt er keinerlei irgendwie geht so irgendwie drum und kann schon irgendwie, sondern er wird selbst das Kleinste bewertet. Jesus sagt, nicht nur, wenn du in actu deine Frau betrügst, dass du sagst, ich nehme dir die Sekretärin, mache mit der mal ein schönes Wochenende und tue mit der all die Dinge, die ich nur mit meiner Ehefrau machen sollte, sondern wenn du nur denkst, ich würde gerne mit der hübschen Frau da auf der Straße mal das eine oder andere machen, hast du die Ehe gebrochen, bist schuldig. Nicht nur, wenn du in actu eine Pistole nimmst und drei Leute erschießt, weil die dich auf der Arbeit geärgert haben, bist du des Mordes schuldig, sondern wenn du nur denkst, die gehen mir so auf den Senkel, am liebsten würde ich jetzt mal an die Wand und links und rechts in jeden von allem, bist du sofort dieses Gebot schuldig, hast du das Gebot gebrochen. Und so können wir alles durchdeklinieren. In der Bibel steht, wenn du nur eins der kleinsten Gebote brichst, hast du alle gebrochen. Das heißt, keiner kann sündlos leben. Römer 3 heißt es, wir sind allesamt Sünder ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Keiner. Das heißt, wir müssen unters Kreuz, und das musst du begreifen, der du noch nicht wiedergeboren bist. Wenn du sagst, ich habe keine Sünde, dann betrügst du dich selber. Und die Wahrheit ist nicht in dir. Das ist wie, ich vergleiche das gerne mit einem Operationssaal und dem Operationsbesteck. Wenn auf so einem Operationsbesteck, auf so einem Skalpell, auch nur auf 1% des Skalpells das Desinfektionsmittel nicht hingekommen ist und das nicht desinfiziert ist, diese Stelle, was wird der Chirurg machen? Der wird das nehmen und wird es wegschmeißen, damit wird er nicht operieren. Ob nun das ganze Skalpell nicht desinfiziert ist oder nur 99%, spielt keine Rolle. Er wird es wegtun. Es muss zu 100% rein und sauber sein, sonst wird er nicht operieren. Und genauso ist es bei unserem Herrn und Heiland. Es spielt keine Rolle, ob ich viele Sünden oder wenige Sünden vermeintlich habe. Ob es eine ganz schlimme nach menschlichem Ermessen ist oder eine vermeintlich aus menschlichem Ermessen gar nicht so schlimme Sünde. Sünde ist Sünde, ist Kontaminierung, da kannst du vor Gott nicht bestehen. Und dann brauchst du notwendigerweise das, was gegen Sünde hilft. Und das ist das Blut des Heilandes Jesus Christus, das dich reinwäscht von aller Sünde und Schuld. Und das ist das, was du brauchst und das, was du kriegst, wenn du Jesus hast. Die Vergebung all deiner Schuld. Und das ist das Gigantische, was wir erleben werden, wenn wir eines Tages in der Ewigkeit sehen und unser Leben aus einem ganz anderen Blickwinkel nochmal betrachten und verstehen, wow, für all den Mist, für all die Sündhaftigkeit, für all meine Fehler werde ich nicht zur Verantwortung gezogen, sondern er hat die Verantwortung längst schon für mich getragen. Aber das passiert nur dann, wenn du auch bewusst zu ihm kommst. Gott ist ein Gott der Liebe. Und Liebe bedeutet, du zwingst dein Gegenüber nicht. Also wenn du dich in eine junge Frau verliebst als junger Mann und sagst, die würde ich gerne heiraten, ich liebe die so sehr, dann willst du nicht, dass die dich heiratet, weil du, was weiß ich, den Vater dreimal die Woche zusammenschlägst und der bei dir Schulden hat und du den erpressen kannst und die Frau irgendwie zu dir kommt. Das ist Quatsch, das wäre krank. sondern du willst, dass die aus freien Stücken ebenfalls dich lieben. So ist es bei Gott auch. Und er bietet dir das an, komm zu mir, lass dir die Schuld vergeben. Aber der zwingt dich nicht. Wenn du entscheidest und sagst, das will ich nicht, ich komme alleine zurecht, dann tut Gott das unendlich weh. Aber dann lässt er dich. Aber dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Und die Konsequenz dessen, wenn du die Vergebung Gottes ablehnst, wenn du das Angebot Jesu ablehnst, ist, dass du dann eben auch zeitlebens und in aller Ewigkeit ohne die Liebe Gottes bleiben musst. Und das ist die Hölle. Und zwar für alle Zeiten. Aber Gott möchte das nicht. Und deshalb ruft er heute nochmal, bitte, lass dich versöhnen mit Gott, komm unter mein Kreuz, lass dich reinwaschen von all deiner Schuld und Sünde, damit du gerettet bist für Zeit und Ewigkeit. Und säume nicht, dass du so denkst, naja, ich überlege mir das nochmal 3 Wochen, sondern komm heute. Es geht nicht darum, dass hier noch mehr Leute in die Gemeinde kommen oder dass ich jetzt unbedingt so viele Leute heute Abend am Kreuz sehen muss. Da geht es gar nicht drum. Du kannst heute Abend oder am Kreuz dein Leben Jesus übergeben. Du kannst es in den Reihen tun. Du kannst es heute Abend am Bett tun. Aber dann tu es auch. Übergib dein Leben Jesus. Bitte ihn, dass er in dein Leben kommt mit seinem Geist und dass er sich reinwäscht mit deinem Blut. Weil du weißt nicht, ob diese Nacht nicht deine letzte Nacht ist. Heute, wenn du seine Stimme hörst, so gehorsam ihm gehorsam und verstock dein Herz nicht, so sagt es die Schrift. Die Schrift sagt auch, jeder Mensch wird in seinem Leben 2 bis 3 Mal ganz klar und deutlich gerufen. Wo er genau merkt, hier bin ich gemeint. Aber dieser Gott ist auch kein Hampelmannsgott, von dem wir reden. Der hört irgendwann auch auf. Es kann sein, dass heute Abend eine dieser Gnadenstunden in deinem Leben ist. Du, der du noch nicht wiedergeboren bist und der du noch unter dem Betrug des Teufels stehst. Dann lass dich einladen, dass der Herr dir deine Sünde und Schuld vergibt, auf dass du gerettet wirst. Und diese Vergebung vor Gott, die haben wir durch Jesus, wenn wir mit ihm leben. Das ist das Dritte. Ein Viertes, was wir haben, ist die Hilfe Gottes. Wir haben nicht nur das 100-fache Vergelten, wir haben nicht nur den Trost Gottes, wir haben nicht nur die Vergebung Gottes in Jesus Christus, wir haben auch die Hilfe in ihm. Da gibt es nicht unzählige, aber Hunderte, ja eher Tausende Bibelstellen, die das belegen, wie Gott ein Gott der Hilfe ist. Ich habe eine mitgebracht. Psalm 46, Vers 2 bis 3. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Egal, was passiert in dieser Welt. Auch wenn es so aussieht, als geht die Welt unter, da müssen wir uns nicht fürchten, weil er, Jesus, da ist. Und an seiner Hand, an der Hand des guten Hirtens, brauchst du vor nichts Angst zu haben. Da hast du Hilfe in jeder Lebenssituation. Gottes Hilfe ist nur ein Gebet entfernt. Psalm 50, 15, das ist die Rufnummer Gottes, das sagt man immer so in dem evangelikalen, pietistischen Kreis. Nicht? Da heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und sollst meinen Namen preisen. Wie oft habe ich das in meinem Leben erfahren und erlebt? Ich erzähle eine Geschichte, da komme ich nicht so gut bei weg. Bin Christ gewesen, bin sehr ehrgeizig in der Schule gewesen, habe auch ein gutes Abitur gemacht, aber ich wollte immer gute Noten, immer gute Noten. Und ich habe auch Dinge getan. Ich sagte eben, wir bleiben alle Sünder. Da habe ich mal bei einer Geschichtsklausur in der Jahrgangsstufe 12 gefuscht, gemogelt. Habe mir einen Spicker gemacht und war nicht so clever, wie ich dachte, denn der Lehrer hat das mitgekriegt, der die Aufsicht führte. Der hat das gemerkt, wir hatten so eine Stunde schon geschrieben halt und dann kam der Bams. Und ja, ich war auf einer Privatschule, sehr streng, Täuschungsversuch halt nicht, 6. Das hätte geheißen, zum Direktor mit all den Dingen. Der nimmt mir das weg, mich, dem Vorzeigeschüler, schmeißt mich raus, die anderen schreiben weiter. Boah, du merkst direkt, was du für einen Mist gemacht hast, wo du stehst halt. Boah. Ich stehe vor der Klassentür, ja, aber ich wusste, der Heiland ist da. Ich war für alles verantwortlich, für den ganzen Mist, ich habe mich ja selber reingeritten. Aber ja, Jesus hat auch dafür Verständnis, da habe ich mich da hingekniet. Vor die Klassentür und habe ich gesagt, Herr Jesus, bitte vergib mir, was ich getan habe, aber hilf mir da irgendwie raus aus dem Schlamassel. Ich hatte auch gedacht, was sollen meine Eltern sagen? Alles habe ich gebetet. Sagt das Amen, wie ich da stehe, gucke ich hoch, steht da der stellvertretende Direktor unserer Schule neben mir und sagt, was ist denn hier los? Ja, ich habe mit dem auch noch Posaune zusammengespielt, so sind das manchmal bei Gott so. Und dann habe ich dem alles gesagt, ja, ich habe betrogen, habe das und das gemacht, ich habe gerade gebetet, so. Was war? Eine Woche später kriege ich die Arbeit zurück, habe damals 12 Punkte und noch eine 2+ gekriegt, denn die ist nur bewertet worden bis zu dem Punkt, wo ich da gemogelt hatte. Nochmal, ich habe das nicht verdient gehabt. Das war nicht richtig und das soll schon gar keine Schüler jetzt ermutigen. Guckt mal, mit Gott könnt ihr besser mogeln. Das habt ihr richtig verstanden. Aber rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst meinen Namen preisen. Das kann ich nur sagen. Ich hatte es nicht verdient, ich habe die Fehler gemacht. Aber er ist da, er hilft, er schenkt die Dinge. Und nicht nur dann durch einen Bruder, der daneben steht, der dann Dinge so ein bisschen für dich regelt halt. Ne? Wenn du drin bist, wenn Gott da hilft, das ist, ich weiß gar nicht, wie Leute ohne Gott leben können. Ich kann es wirklich nicht begreifen mit all dem, was ich erlebt habe. Ich weiß noch, wie ich meine Fahrstelle in Bremen angetreten hatte halt. Oh, das war zu Anfang, die ersten anderthalb Jahre, sehr hart, sehr schwer halt. Ne? Und ich weiß noch halt, da gab es ein paar Widerstände. Ich will da nicht drauf eingehen, was das alles gewesen ist in der Gemeinde mit all den Dingen, die damals gewesen sind. Und ich hatte es so gut gehabt in meiner alten Fahrstelle, die ich verlassen hatte halt. Und ich weiß noch, wie ich dann in meinem Arbeitszimmer gesessen habe halt und hab da gebetet, ich sage, Herr, was soll das alles werden halt? Ne? Ach, und ich war so ein bisschen am Zagern und am Verzweifeln halt. Ne? Ich hatte mein Gebet gesprochen und habe ich so die Post erledigt für den Tag. Und dann hat mein Vorvorgänger mir geschrieben, Professor Dr. Dr. Huntemann, das war so ein alter Haudegen halt, nicht? Und der schickte mir dann eine Karte, da stand nur drauf, aus 1. Korinther 5, aus 1. Korinther 16, sei männlich, sei stark. Sei männlich, sei stark. Ich habe eben im Gebet so ein bisschen rumgememmt, nicht? Ich war ein bisschen niedergeschlagen. Dann schreibt der Bruder mir dieses Bibelwort. Und ihr glaubt gar nicht, wie das so ein Gamechanger war. Ich habe das Wort, du kriegst immer wieder auch durch das Wort. Wupp! Da habe ich gedacht, ich weiß nicht, genau der hat recht. Das ist ja dann, habe ich als Gotteswort annehmen können. Hilfe in meiner Situation. Es hat sich nichts verändert gehabt. Ne? Aber ich habe durch seinen Brief einfach nochmal den Ordnungsgang Gottes bekommen halt. Sei männlich, sei stark. Da wusste ich, alles klar, ran, dafür bist du jetzt hier halt. Und da waren die Dinge wie weggeblasen halt. Ne? Gott hilft durch seine Engel. Ach, was Gott durch Engel tut, die Werkzeuge Gottes halt, nicht? Die keine eigene Anbetung verdient haben halt. So gigantisch, lest man in der Bibel halt, nicht? Wie Petrus aus dem Knast geholt wird, Apostelgeschichte 12. Ja, der wird verhaftet, Herodes will ihn umbringen, Jakobus hat er schon umgebracht, dann fängt die Gemeinde an zu beten. Die beten. Und nicht Herodes wird erweicht, der muss kurze Zeit später sterben, den richtet Gott in furchtbarer Weise. Aber dann schickt Gott eine Hilfe. Geht nicht anders, dann muss er seine Spezialagenten schicken, seinen Engel. Dann geht der Engel ins Gefängnis rein. Der lässt die Fesseln von Petrus runterfallen. Der muss den sogar zeigen, wie angezogen wird. Zieht dir die Schuhe an, den Mantel umlegen, wie so ein kleines Kind muss er den behandeln. Führt den durch die Türe hindurch halt nicht, also wie so ein Blinden, immerhin der Leiter der Gemeinde halt nicht. Dann bringt er ihn hin, eben zur Gemeinde zurück halt. Wunderbare Befreiung. Ich habe so viele Engelerlebnisse von Geschwistern gehört, die sie erzählt haben. Wahnsinn halt, nicht? Wie Hilfe Gottes da ist, wenn du das erlebst. Nicht der Engel des Herrn, so heißt es im Psalm 34, lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er hilft ihnen heraus. Das sind wunderbare Errettungen. Ich habe solche Dinge auch mehrfach in meinem Leben erfahren. Eine der größten Sachen ist gewesen, als junger Mann, gerade angefangen im Studium, und da bin ich immer viel zu schnell Auto gefahren, wie das so mit Anfang 20 bei Jungs meistens ist, halt bei jungen Männern halt, nicht so. Und ich weiß noch, ich bin in Dillenburg auf die A45 aufgefahren, fahr drauf, Vollgas, vor mein LKW, ich direkt, zack, auf die Überholspur, und das Auto ist kaputt, die Lenkung blockiert, ich kann das Lenkrad nicht drehen. So, damals war ich ein bisschen kräftiger als heute, also so Oberarme, da war ich nicht so fett wie heute halt, nicht, also es hat nicht an der Kraft gemangelt, es ist ja nur ein Auto gewesen halt. Ich konnte das Lenkrad nicht bewegen, ich kann es euch nur so bezeigen. Und in dem nächsten Moment kommt von hinten BMW angeflogen mit, was weiß ich, 250 Sachen, wäre ich rausgefahren, ich wäre mausetot. Als der vorbei war, konnte ich das Lenkrad wieder bewegen. Warum Gott mir das geschenkt hat, kann ich nicht sagen. Ich kann es nur zu seiner Ehre so bezeugen. Ich weiß, dass er da ist und ich weiß, dass er denen, die zu ihm gehören halt, dass er ihnen die Engel schickt. Ich habe eben gesagt, wenn du tief drin bist, liest den Psalm 91, da wirst du es lesen halt, nicht? Eben in dem Vers 11 und 12, dass er dich über Löwen und über Ottern gezücht gehen lässt, also schwere, aber dass die Engel dich bewahren werden halt. Das sind Wahrheiten, das ist die Hilfe Gottes. Und die kriegst du exklusiv. Die kriegst du exklusiv, wenn du bei dem lebendigen Gott bist. Die Schwester hat eben dieses fantastische Zeugnis gegeben. Lieben Dank, da hast du was ganz Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, hey, ich war in der Esoterik. Dann habe ich auf einmal gemerkt, worum geht es denn hier eigentlich? Und dann kamen die Dämonen, dann kam das Dunkle. Und ihr glaubt nicht, was momentan hier um dieses Haus los ist. Wie die Dämonen kämpfen, aber der Herr schickt seine Engel. Von euch wäre keiner hier lebend angekommen, ich auch nicht, wenn er nicht mit seinen Engeln uns behütet hätte. Halt. Und das ist etwas, was wir haben, wenn wir Jesus nachfolgen. Diesen Schutz, diese Bewahrung, etwas ganz, ganz Großartiges. Halt. Und das schenkt dir einfach, dass du ein angstfreies Leben führen kannst. Ich kann angstfrei leben, selbst wenn die Welt untergeht und die Berge mitten ins Meer sinken, so wie es hier steht. Das kann schon mal passieren. Ich habe auch momentan Zeiten, die sind nicht vergnügungssteuerpflichtig. Könnt ihr eine Menge Dinge sagen, wenn ich nach vorne gucke, oh, 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 die sehen nicht so gut aus. Aber das, was hinter allem steht, hinter meiner vermeintlich nicht so angenehmen Zukunft, ist er, der lebendige Gott Jesus Christus. Und weil ich ihn habe, kann ich wirklich angstfrei nach vorne gehen. Es gibt eine Menge Dinge, die wünsche ich mir nicht. Aber wenn Dinge kommen, darf ich wissen, er ist da, mir wird final nichts passieren, weil er mich hält, weil er da ist. Und das tut er genauso bei dir, in deinen Nöten, in deinen Problemen, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm nachfolgst. So, und die ersten vier Punkte waren schon großes Kino, wie die jungen Leute sagen, ja? Aber das, was jetzt kommt, ist das Allergrößte. Was haben wir von einem Leben mit Jesus? Ewiges Leben. In 100 Jahren ist keiner mehr von uns da. Nix, nada. Sind wir alle Geschichte? Gibt es noch ein paar Bilder? Vielleicht ein paar Videos? Keine Ahnung, vielleicht auch eine Aufzeichnung von dem heutigen Abend. Aber wir sind tot, so Jesus nicht vorher wiedergekommen ist. Und dann ist die Frage, was ist dann? Da haben wir uns ja am zweiten Abend mit beschäftigt. Wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir ewiges Leben. Dann geht es sofort ins himmlische Jerusalem. Dann leben wir weiter in einer Herrlichkeit, die ist so fantastisch, dass keiner von uns mehr in diese bucklige Welt zurück wollte, selbst wenn er könnte. Das ist so fantastisch. Ich habe diesen Vers am zweiten Abend auch schon mitgebracht, Johannes 5, 24. Jesus Christus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wahrlich, wahrlich, meint es, wenn Jesus sagt, Amen, Amen, so ist im Urtext. Etwas ganz Besonderes, Wichtiges. Guckt genau hin, das ist ganz, ganz wichtig. Also wo in der Bibel steht, wahrlich, wahrlich, da will quasi die Bibel nochmal so einen Spot setzen. Nicht? Und das sagt Jesus hier, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Bam! Das ist das, was Jesus Christus sagt. Wir haben ewiges Leben, wenn wir mit ihm gehen. Und wir haben ewige Verdammnis, wenn wir ihn ablehnen. Das haben wir davon. Da kannst du wählen. Was willst du denn? Ewiges Leben oder ewige Verdammnis für diejenigen, die noch nicht bei Jesus sind? Diese Wahl lässt dir der lebendige Gott heute Abend noch einmal ganz klar und deutlich. Und wenn du noch nicht bei ihm bist, lass dich einladen zu dem Gott der Auferstehung, der für dich den Tod überwunden hat. Das haben wir davon. Wir müssen den Tod nicht mehr erleiden, den biologischen Tod in dieser Welt, ja, aber wir leben dann weiter sofort in der Ewigkeit bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und dann ergänzt er, glaubst du das? Und wenn du das glaubst, Halleluja, dann hast du ewiges Leben, hast du keine Probleme mehr in deinem Leben. Mag einiges hier auf Erden noch kommen, aber alles ist in Ordnung. Aber wenn du sagst, das glaube ich noch nicht, dann möchte ich es dir nochmal sagen, komm zu Jesus. Mach heute Abend klare Sache mit ihm. Ich habe ja angefangen, habe gesagt, ich bin so ein PR-Manager. Ich mache Public Relations, aber ich bewerbe es nicht nur. Ich will dich auch in Anführungszeichen zur Unterschrift bringen. Und die Unterschrift sieht so aus, nicht, dass du irgendeinen Vertrag hier bei der Gemeinde unterschreiben musst oder bei der Landeskirche oder irgendwas, sondern einen Vertrag, den machst du mit dem lebendigen Gott und den kannst du heute Abend machen. Du kannst heute Abend sagen, jawohl, all diese Benefits, von denen die Rede gewesen ist, die möchte ich für mein Leben haben. Das möchte ich haben, vor allen Dingen eins, dieses ewige Leben. Und dann komm unter das Kreuz. Du kannst das heute hier klar machen. Wir werden gleich das Ruflied vom Chor hören. Dann werde ich zum Kreuz gehen und im Anschluss werde ich dann ein Übergabegebet sprechen. Für die, die unter das Kreuz kommen, aber auch für die, die es in den Reihen machen wollen oder an den Orten, wo wir zugeschaltet sind. Und ich möchte dir dieses Übergabegebet vorlesen, damit du weißt, was du dann sagst, was du für einen Bund mit Gott schließt. Dieses Übergabegebet lautet wie folgt. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe deinen Ruf gehört und ich öffne dir nun mein Leben. Ich bekenne dir alle meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Dir will ich von nun an vertrauen und folgen. Du bist mein Herr. Amen. Und wenn du das mitsprichst, gläubigen Herzens, dann darf ich dir nochmal im Namen Jesu Christi garantieren. Dann bekommst du das hundertfache an Vergeltung für alles, was du einbringst ins Reich Gottes. Dann hast du allen Trost, den du brauchst. Dann hast du alle Hilfe, die du brauchst. Dann hast du vor allen Dingen Vergebung deiner Schuld und du hast ewiges Leben. Und dazu möchte ich noch einmal im Namen deines dich liebenden Gottes Jesus Christus einladen.